du das? Diese ganz besondere Stimmung. Es ist Ende Oktober und draußen wird es langsam dunkel und die Luft ist kühl und riecht nach Laub. Und vor den Häusern stehen ausgehöhlte, leuchtende Kürbisse. Und das Licht da drin, das flackert so ein bisschen. Und dann überkommt dich plötzlich dieses eine Gefühl, was es genauso auch nur einmal im Jahr gibt. Es ist Halloween. Ja, huch, also habe ich ja selber fast ein bisschen Gänsehaut bekommen hier bei dem Intro. Nein, ich hoffe, ich konnte dich schon mal in die richtige Stimmung bringen für die heutige Folge. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen zu meinem allerersten Schlendern und Reisen-Spezial. Einem Halloween-Spezial. Und falls du hier neu bist, dann stelle ich mich auch noch kurz vor. Mein Name ist Kira, hallo. Hier im Podcast bekommst du von mir regelmäßig praktische Tipps und Inspirationen rund um das Thema Reisen. Und heute eben rund um das Thema Reisen und Halloween. Oh, ich habe echt lange überlegt, wie ich diese beiden Themen zusammenbekomme, also Reisen und Halloween. Und bin jetzt aber so stolz, denn ich kann euch den perfekten Gast präsentieren. Nils Reuker. Nils ist, wenn man so will, wirklich Experte auf dem Gebiet der Halloween-Reisen. Und bevor ich näher darauf eingehe, was das ist, stelle ich ihn euch natürlich erstmal kurz vor. Nils ist Journalist und Reporter beim Fernsehen. Und vor einigen Jahren haben wir hier in Berlin mal in der gleichen Redaktion gearbeitet, haben uns da eben kennengelernt und seitdem immer Kontakt gehalten. Und neben seinem Job, da hat Nils noch diese eine große Leidenschaft, und zwar für Horror- und Gruselfilme. Und seine Liebe geht eben so weit, dass er dafür auch regelmäßig an die originalen Drehorte dieser Filme reist. Und auf diesen Reisen hat er wirklich schon die unglaublichsten Geschichten erlebt. Und darüber sprechen wir heute. Also, wie ist es, an die Originalsets von Horrorfilmen zu reisen? Wir finden es heraus. Ich freue mich drauf. Noch ganz schnell zur Info. Also Nils und ich sitzen jetzt gerade nicht zusammen vor dem Mikro. Wir haben nämlich schon vor ein paar Tagen miteinander gesprochen. Der Spannung tut das absolut keinen Abbruch. Und wir hören jetzt einfach mal rein. Hallo Nils.
Hallo Kira. Ja, schön, dass du mich eingeladen hast, um hier ein bisschen über meine Leidenschaft zu schwadronieren, sozusagen. Es ist ja schon ein bisschen spezieller, ne? Also das macht nicht jeder, aber mich fasziniert das einfach ungemein, an Moviesets zu gehen.
Und damit bist du ja auch durchaus nicht alleine. Also ich weiß über dich, dass das unter euch Filmfans durchaus was sehr Gängiges ist, an diese originalen Drehorte oder, wie du sagst, Moviesets zu reisen. Wie nennt ihr das denn? Gibt es da mittlerweile irgendwie eine Art Fachbegriff für?
Einen feststehenden Begriff gibt es da, glaube ich, nicht. Aber ein Bekannter von mir, der ist ganz groß bei Instagram und der hat auch eine Webseite, die sich nur um dieses Thema dreht. Und der nennt sich tatsächlich Setjetter. Also nicht Jetsetter, sondern Setjetter, weil er wirklich von einem Movieset zum nächsten fährt und da Fotos macht und diese Orte für sich erlebt. Und dann im Endeffekt auch auf seiner Webseite hochlädt für alle anderen Verrückten, die das auch irgendwie faszinierend finden. Ne? Und bei ihm ist es so, er geht wirklich dann durch den Film und sucht sich sehr prägnante Szenen raus, die er dann versucht, vor Ort genau so nachzustellen. Ne? Also wenn es da eine Szene gibt, die das Haus aus dieser Perspektive zeigt, dann versucht er, diese Perspektive genau nachzustellen, um einfach so ein Vergleichsbild zu produzieren, was er dann mit allen Leuten teilt. So sah das, keine Ahnung, 1970 aus und so sieht es 2024 aus. Und ja, er nennt sich Setjetter und ich glaube, das trifft es als Fachbegriff schon ganz gut.
Voll, mega clever gelöst. Ein kurzer Einschub für euch, die gerade zuhören. Eine von Nils absoluten Lieblings-Horrorfilmreihen ist Halloween. Also jetzt nicht Halloween-Filme im Allgemeinen, sondern die Reihe namens Halloween. Und weil das so perfekt zu unserem heutigen Halloween-Spezial passt, dreht sich unser Gespräch größtenteils eben auch um seine Reisen zu den Halloween-Filmsets. Falls euch diese ganze Reihe jetzt überhaupt nicht sagt, nicht schlimm, ich fasse mal schnell zusammen. Halloween 1 ist so der Horrorfilm-Klassiker. Der hat das Genre wirklich wie kein zweiter Film geprägt, vielleicht sogar die Mutter aller Horrorfilme. Insgesamt gibt es 8 Halloween-Filme und top noch zahlreiche Remakes und Reboots, wie man in der Filmsprache sagt. Ja, und inhaltlich geht es eben um den Serienkiller Michael Myers. Der trägt immer so eine weiße Maske, das habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Und der ist eben jetzt aus einer psychiatrischen Anstalt geflohen und treibt in seiner Heimatstadt Haddonfield sein Unwesen. Haddonfield ist dabei diese typische amerikanische Kleinstadt, also sehr charmant. Ich mag diese Atmosphäre total gerne. Und was auch interessant ist, Halloween ist der Film, mit dem Jamie Lee Curtis als junge Frau ihren Schauspieldurchbruch hatte. Also wenn man so will, war der erste Halloween-Teil von 1978 der Grundstein für ihre große Hollywood-Karriere. Und damit zurück zu Nils. Das ist jetzt bestimmt eine Frage, die du nicht zum ersten Mal hörst. Aber bei wie viel Halloween-Film-Locations warst du denn schon so?
Ja, bei wie viel war ich denn da? Also ich glaube, wenn ich drüber nachdenke, war ich mindestens bei einer Location pro Film. Bei den meisten natürlich, bei einer ganzen Handvoll von Locations, weil die ja meistens auch relativ nah aneinander sind. Das beste Beispiel, was ich dir da geben kann, ist tatsächlich Halloween. Also der erste Teil, der wurde 1978 gedreht von John Carpenter. Und die hatten ein sehr, sehr kleines Budget, $300,000. Das war und ist auch heute nichts einfach für einen Film. Und deswegen haben die natürlich alles dafür getan, dass die ganzen Locations möglichst dicht beieinander sind, damit man nicht mit dem ganzen Cast und mit der Crew noch durch die Weltgeschichte reisen muss, um an verschiedenen Orten zu drehen. Und das hat natürlich heute super Vorteile für jeden Filmfan, der nach South Pasadena kommt, weil South Pasadena ist der kleine Vorort von Los Angeles, in dem dieser Film komplett gedreht wurde. Und dementsprechend kannst du da auch super in diesen Film einfach eintauchen, wenn du in South Pasadena bist, weil alles noch genauso aussieht. Und die ganzen Häuser, das Myers-Haus, das Haus seiner Opfer, die er natürlich dann tötet in diesem Film, die sehen alle noch genauso aus, die sind alle noch an derselben Stelle. Das heißt, den ganzen Film kannst du innerhalb von 4 Straßenzügen von einem Umkreis von 500 Metern einfach nachempfinden, nachleben. Du gehst durch die Straßen und fühlst dich dann natürlich komplett in diesen Film hineinversetzt, den du seit Jahren dir anschaust, den du seit Jahren liebst. Und das ist ein ganz besonderes Gefühl. Also das muss man schon sagen. Also man läuft durch die Straße und man sieht die Häuser, man vergleicht im Kopf die Häuser, wie sie im Film aussahen. Man entdeckt neue Winkel, wo man gar nicht wusste, dass es vielleicht auch hier gedreht wurde. Aber auf einmal läufst du daher und denkst, ach ja, stimmt, das habe ich ja auch im Film gesehen. Ne? Und das ist einfach ein ganz besonderes Gefühl. Das ist schon so ein bisschen wie Magie sozusagen. Also da geht jedem Filmfan, glaube ich, das Herz auf, wenn er ja Lieblingsfilme hat, die er schon so oft gesehen hat und auf einmal ist er selber vor Ort. Also das ist wirklich die Faszination dahinter, dass du einfach voll und ganz eintauchen kannst, wie du es eigentlich in keiner anderen Art und Weise ja schaffen könntest, wenn du auf deinem Sofa sitzt sozusagen und den Film anschaust.
Ich sitze hier gerade mit einem breiten Grinsen, einfach weil ich es so schön finde, dir zuzuhören, weil man irgendwie so spürt, dass du so eine Liebe für dieses ganze Thema hast. Und weil ich es tatsächlich auch ein bisschen nachempfinden kann. Ich war mal in Kalifornien, das ist einige Jahre her, am Holzpier, an dem viele Szenen meiner damaligen Lieblingsserie OC California gedreht wurden. Das ist so eine Art massiver Holzsteg, der ragt so ins Wasser, da kannst du flanieren, darauf gibt's Restaurants, kleinere Läden. Und ich erinnere mich noch so gut an dieses Gefühl, man ist da ja wirklich wie elektrisiert, wenn man auf einmal im Filmset der Lieblingsserie steht. Ich weiß auch noch, ich habe mir alles angeschaut, ich habe alles einmal angefasst, irgendwie gefühlt, jeden Stein einmal umgedreht. Aber in meinem Fall muss man jetzt dazu sagen, war das ein öffentlicher Ort, ne? Also das kleine Café, in dem viele Szenen gedreht wurden, das hat sich wahrscheinlich darüber gefreut, dass ich da auch noch einen Kaffee gekauft habe. In deinem Fall sind das jetzt echte Wohnhäuser mit echten Menschen, Privatpersonen, die da leben. Da interessiert es mich natürlich, wie gehen die Leute damit um, dass da jetzt andauernd Filmfans in die Nachbarschaft und zum Teil wahrscheinlich auch in den Vorgarten kommen.
Klar, also wenn der Film wirklich on location gedreht wurde, das heißt vor Ort und nicht auf einer Soundstage in einem Studio oder sowas, dann gibt es diese Häuser natürlich noch und da wohnen dann auch Menschen drin, weil das sind wirklich gute Häuser, die ja nicht umsonst als Filmkulisse genutzt wurden. Und die meisten Leute, die in diesen Filmhäusern wohnen, die wissen das natürlich, ne, dass da mal ein Film gedreht wurde, weil ja ständig Fans wie ich zum Beispiel da vorbeikommen und versuchen irgendwie ein Foto zu machen. Wir versuchen natürlich alle auch nicht irgendwie die Privatsphäre zu beeinträchtigen dieser Menschen. Und die meisten Menschen sind auch einfach cool damit, ne? Also die finden das vielleicht auch selber ganz, ganz nett, dass in ihrem Haus diese Filme gedreht wurden, weil es natürlich auch das Haus einfach irgendwie besonders macht. Und da gibt es tolle Beispiele von Menschen, die uns Fans tatsächlich was Gutes tun wollen. Also vielleicht hast du das Bild gesehen von mir mit diesem Kürbis. Ich sitze da auf so einer kleinen Steinmauer vor einem Haus und dieses Haus war tatsächlich eines der Halloween-Häuser in South Pasadena von Laurie, also Jamie Lee Curtis, also einer der Hauptprotagonisten dieses Filmes. Da gibt es eine berühmte Szene, wo sie aus dem Haus kommt und gerade zu ihrem Babysitter-Job gehen möchte, beziehungsweise abgeholt wird, wo dann nachher Michael Myers kommt und sie jagt. Und da hat sie diesen großen Kürbis auf dem Arm und sitzt auf dieser kleinen Mauer vor dem Haus. Und das ist ein ganz ikonisches Bild geworden für diesen Film. Und wenn du da heute hingehst in die Oxley Street in South Pasadena, das Haus sieht hundertprozentig so aus wie damals, was schon mal mega, mega cool ist. Und was das Beste ist, die Bewohner dieses Hauses haben eine kleine Holzbank vor ihre Eingangstür gestellt mit mehreren Plastikkürbissen und mit einem eingerahmten Bild dieser Szene, in der Jamie Lee Curtis mit dem Kürbis da sitzt und mit einem kleinen Notizzettel, wo drauf steht, ja, du bist hier an der richtigen Stelle, hier wurde diese Szene gedreht, nimm einfach gerne einen dieser Kürbisse, setz dich auf die Mauer und versuch diese Szene nachzustellen, mach gerne ein Foto davon. Aber bitte stell den Kürbis nachher wieder auf diese Bank. Und das ist halt einfach super, ne? Also du merkst einfach, diese Leute, die finden das selber cool, dass in ihrem Haus sowas gedreht wurde. Und die haben dann auch kein Problem damit, ja, den Fans, die dann vorbeikommen, einfach dieses Erlebnis zu geben, für das wir natürlich unglaublich dankbar sind.
Oh, das glaube ich. Ich finde das eine richtig schöne Aktion. Also hätte ich gar nicht mit gerechnet. Und damit erhalten diese Menschen diese ganze Magie rund um die Halloween-Reihe ja auch irgendwie weiter am Leben, obwohl es gerade vielleicht keinen aktuellen Teil gibt. Richtig schön.
Was Ähnliches habe ich dieses Jahr im Urlaub erlebt. Da waren wir in Salt Lake City und da ist ein weiterer Teil von Halloween gedreht worden. Und da gab es auch ein Haus, was ich besucht habe. Da bin ich vorbeigefahren, habe dann einfach ein paar Fotos gemacht und auf einmal kam der Besitzer raus. Ne? Er hatte einen kleinen Hund dabei. Seinen Hund wollte er gerade Gassi führen und ich habe ihm einfach nur ein Kompliment gegeben. Habe gesagt, boah, super cooles Haus, finde ich total schön. Und er hat dann sofort gesagt, bist du Halloween-Fan? Oder er hat es eigentlich auch erkannt an meinem T-Shirt, was ich getragen habe. Das heißt, das war so ein bisschen der Icebreaker und hat mich dann gefragt, ob ich reingehen will, ob ich einfach mal schauen will, wie es drinnen aussieht. Und im ersten Moment konnte ich das gar nicht fassen, weil ich das überhaupt gar nicht erwartet habe, dass diese Person mich einfach in sein Haus einlädt. Er kannte mich ja gar nicht. Ich war ja ein komplett Fremder für ihn. Und dann hat er mich einfach durchs Haus geführt und hat mir dann gezeigt, okay, hier wurde das gedreht, hier wurde das gedreht. Erinnerst du dich noch an diese Szene? Und da war ich natürlich im Himmel einfach, ne? Also du kannst dir vorstellen, wie ich da abgegangen bin als Fan dieses Films, wirklich in diesem Haus zu sein, was natürlich der Öffentlichkeit gar nicht offen steht. Und ich durch einen Zufall, weil er gerade da rauskam, durfte jetzt dieses Haus betreten. Also das war das Größte und da bin ich ihm auch einfach auf ewig dankbar für.
Oh, das glaube ich. Da hat es mit dir aber auch wirklich den richtigen erwischt, muss man sagen. Und auch immer schön zu sehen, dass Menschen so nett sind, oder? Ich erlebe das auch oft auf Reisen und bin immer ganz fasziniert, wie nett andere Menschen sind, Fremde, die einen wirklich einfach noch gar nicht vorher getroffen haben. Ja, freut mich total für dich.
Ja, sowas kommt halt auch nicht alle Tage vor.
Und wenn ich so drüber nachdenke, finde ich es aber auch total interessant zu hören, dass er ja offensichtlich auch Fan des Films war. Ich meine, sonst hätte er dir ja nicht so genau sagen können, was da an welcher Stelle gedreht wurde. Also krass, dann ziehen teilweise wohl auch einfach Filmfans in diese alten Drehlocations.
Ja, Filmfans oder zumindest Leute, die sich für die Rolle interessieren, die ihr Haus in den Filmen gespielt hat. Und das ist natürlich schon ganz cool. Dann gibt es aber auch Leute, denen das vielleicht gar nicht so bewusst ist, dass in ihrem Haus was gedreht wurde, weil das schon ewig her ist oder weil sie jetzt schon die dritten Besitzer nach dem Film sozusagen sind. Das habe ich auch erlebt, auch in Salt Lake City. Und auch bei einer Location von Halloween 5. Das war ein alter Bauernhof. Und das war ein relativ abgelegener Bauernhof. Und da habe ich mir auch ein Auto genommen. Wir sind dann da hingefahren. Und man sieht diese große Scheune da mitten im Nirgendwo stehen, mit den Bergen von Utah im Hintergrund. Einfach schon für sich ein unglaublich toller Anblick. Und es waren auch gerade die Besitzer draußen. Und auch wenn man in Amerika, vor allem auch in Utah, was vielleicht auch sehr republikanisch ist, schon aufpassen muss, wo man wirklich hingeht, auf welches Grundstück man seinen Fuß setzt, bin ich dann einfach auf der Straße geblieben und habe einfach mal gerufen und habe gesagt, hey, ich bin aus Deutschland, ich bin ein Filmfan, darf ich mal näher kommen? Und sie meinten, ja, komm ruhig her. Und dann habe ich denen das erklärt und meinte, hier in dieser Scheune, da wurde Halloween 5 gedreht. Und denen war das nicht so bewusst, weil sie gerade da eingezogen waren. Sie hatten das gerade gekauft und anscheinend hatte der Makler ihnen nicht gesagt, dass dieser Bauernhof eine Drehlocation gewesen ist im Jahre 1989.
Dass sie das nicht wussten.
Dann habe ich ihnen halt erzählt, dass diese Scheune einfach der Hauptschauplatz dieses Filmes war. Und dann haben sie auch gesagt, ja, geh ruhig rein und mach Fotos. Ich habe mir noch eine Handvoll Heu mitgenommen, weil ich dachte, das ist dann nochmal so ein Andenken, dass ich wirklich da war. Also das war auch eine super Erfahrung.
Voll, wirklich unglaublich. Also es hat ja alles schon was sehr Bilderbuchmäßiges, ne, dass du da ausschließlich so positive Erfahrungen machst.
Dann gibt es aber auch Erfahrungen, die ich persönlich noch nicht gemacht habe, aber die schon andere gemacht haben. Zum Beispiel bei dem Haus von Nightmare on Elm Street, also das Haus, in dem Freddy Krueger seine Menschen terrorisiert. Da war ich jetzt auch schon mehrmals und ich hatte auch nie Probleme dabei. Also das Haus sieht noch genauso aus wie damals und ich habe ein Foto davon gemacht und so weiter, alles gut. Vor 2 Monaten gab es dann aber ein Video, das tatsächlich viral gegangen ist, bei dem auch 2 Fans vor diesem Haus standen und ein Foto gemacht haben. Und dann kam tatsächlich ein Anwohner dieser Straße raus und meinte so, seid ihr auch da, weil es das Nightmare on Elm Street Haus ist. Ja, ich würde ja wünschen, dass der Mann, der darin wohnt, dieses Haus auch ein bisschen mehr schmücken würde, wenn es sozusagen auf Halloween zugeht. Das haben nicht die Fans gesagt, das hat tatsächlich ein Nachbar gesagt, der neben ihm wohnt. Und das hat der Mann gehört und der ist dann komplett ausgerastet und hat gesagt, es ist mir völlig egal, was für ein Film hier gedreht wurde, es ist mein Haus und ich schmücke mein Haus so, wie ich das will. Und du hast mir da gar nichts zu sagen und es ist mir völlig egal, was andere Leute darüber denken. Und ja, dieser Eklat hat dann dazu geführt, dass dieser Bewohner des Hauses vor seine Tür auf den Zugangsweg eine riesengroße Palme gepflanzt hat. Oder ich glaube, sie steht in einem Topf auf dem Zugangsweg. Und das ist natürlich mega schade, ne? Auf der einen Seite natürlich unfassbar traurig für die Fans, die da hinkommen und dieses Haus nicht mehr sehen können, dieses Haus nicht mehr so fotografieren können, wie sie es im Film sehen.
Oh, total. Ich glaube, viele Leute reisen ja auch wirklich extra für diese Häuser an, ne? Um die fotografieren zu können.
Ja, genau. Also viele geben dann auch echt viel Geld aus, um sich diesen Traum zu erfüllen, die Movie-Location, die sie seit Jahren aus irgendwelchen Filmen kennen, dann wirklich in echt zu erleben. Aber es ist natürlich auch unglaublich schade für die Person oder für die Familie, die in diesem Haus lebt. Weil auch wenn dieses Haus eine Filmlocation war und wenn da ein Film gedreht wurde, den total viele Menschen lieben, ist und bleibt dieses Haus natürlich ein Zuhause von jemandem.
Das stimmt.
Ein Rückzugsort, den wir ja alle haben und wollen und brauchen. Und das muss man einfach respektieren. Also Privatsphäre geht natürlich vor. Und deswegen sollte jeder, der diese Filmlocations besuchen will, auch wirklich mit Fingerspitzengefühl davor gehen.
Ich muss sagen, ich kann auch beide Seiten total verstehen. Aber umso schöner, wenn die Hausbesitzer und Hausbesitzerinnen selber Freude daran haben, in so einer ehemaligen Drehlocation zu leben. Und da muss man sagen, hast du, Nils, ja auch schon verdammt viel Glück gehabt bei deinen Begegnungen vor Ort. In einem Fall bist du ja jetzt sogar mittlerweile schon Freund der Familie geworden, wirst mittlerweile zu nachbarschaftlichen Grillfesten eingeladen. Unglaublich, was war da los? Ich meine, du hättest mir erzählt, das war irgendwie bei deiner letzten Movie-Location oder so.
Meine letzte Movie-Location, das war tatsächlich jetzt im Sommer. Da waren wir im Urlaub in Amerika mal wieder und wir waren in Seattle. Und das war, ehrlich gesagt, ein bisschen ungeplant. Aber ich habe mich irgendwann daran erinnert und dachte, The Ring wurde doch auch in Seattle oder um Seattle gedreht. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und habe dann wirklich rausgefunden, ja, The Ring wurde tatsächlich außerhalb von Seattle gedreht. Und ich habe auch relativ schnell die Adresse der Farm gefunden, auf dem Samara, dieses kleine gruselige Kind, sozusagen aufgewachsen ist. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und habe dann durch die Adresse im Internet auch die E-Mail-Adresse der Besitzerin gefunden, die heute darin wohnt und die auch damals da wohnte, als der Film gedreht wurde. Und dann habe ich ihr einfach mal eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, hey, ich bin Nils, ich bin totaler Filmfan und finde The Ring total toll. Wäre es okay, wenn ich mal vorbeikomme und von der Straße aus ein Bild von ihrem Bauernhof mache, weil es eine sehr berühmte Brücke über einen kleinen Fluss gibt, der auf ihre Farm hinzuführt. Das ist ein ganz ikonisches Bild, wo Naomi Watts in dem Film auf diesen Bauernhof raufgeht. Und sie hat mir zurückgeschrieben und meinte, Mensch, wann bist du da? Ich führe dich rum.
What?
Und das war auch wieder so ein Erlebnis, wo ich dachte, wow, das ist echt super. Und dann kam ich da an und wir haben sofort connected. Also sie hat erzählt, dass ihr Auto ist aus Deutschland, das hat sie importieren lassen. Sie hat einen Roadtrip durch Deutschland gemacht. Also wir hatten sofort irgendwie ein Thema, über das wir reden konnten. Und sie hat auch gesagt, dass sie das einfach nicht mit jedem macht. Es gibt auch viele Leute, die vorbeikommen und dann einfach eigenmächtig auf ihren Bauernhof rauflaufen, über diese Brücke und auf einmal dann vor ihrem Wohnzimmer stehen sozusagen. Und das findet sie natürlich ganz, ganz schrecklich und hat auch vielen Leuten dann auch einfach gesagt, runter hier. Also was soll das eigentlich? Und das ist ja auch total verständlich.
Ich kann es auch echt verstehen. Ja.
Aber bei mir hat sie die E-Mail gelesen und sie fand es einfach so freundlich, dass ich vorher gefragt habe, dass sie einfach gar keine Probleme hat, mich reinzulassen und mich in diese Scheune zu führen, wo übrigens auch noch dieses Loft, in dem Samara, also jeder, der The Ring kennt, erinnert sich, dass Samara in so einem kleinen Loft unterhalb des Daches dieser Scheune gelebt hat, sozusagen verbannt wurde. Das hängt noch genauso da, wie es im Film ist. Also es war unglaublich faszinierend. Und sie hat mich dann auch die Treppe tatsächlich hochgehen lassen zu diesem Loft. Und ja, das sind einfach unbeschreibliche Erlebnisse. Also da werde ich mein Leben lang dran zurückdenken. Und das zeigt aber auch, dass man einfach ja, mit Fingerspitzengefühl und mit gesundem Menschenverstand am weitesten kommt. Ich habe ihr dann noch so eine kleine Karte geschrieben, in der ich nochmal meine Dankbarkeit ausgedrückt habe. Und wir sind tatsächlich bis heute immer noch in Kontakt und schreiben uns E-Mails. Und sie hat mich sogar eingeladen für nächstes Jahr für ihre Barbecue-Party. Und das ist natürlich eine Sache, die ich mir gar nicht entgehen lassen kann, weil wer kann schon sagen, er hat eine Barbecue-Party ja, auf der Farm von The Ring machen können.
Ja, ich jedenfalls nicht. Was für eine unglaubliche Geschichte. Also ich bin so neugierig, auch zu hören, wie es war. Vielen, vielen Dank, dass du diese persönlichen Einblicke in dein Hobby mit uns geteilt hast. Vielleicht gibt's ja nächstes Jahr ein kleines Update.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Hat Spaß gemacht. Und ja, genau, nächstes Jahr werde ich dann berichten, wie die Barbecue-Party dann abgelaufen ist.
Übrigens, noch eine Empfehlung für euch, die gerade zuhören. Wenn ihr die Geschichten von Nils, die gerade erzählt wurden, auch nochmal in Form von Fotos sehen möchtet, dann schaut unbedingt mal bei ihm auf Instagram vorbei. Unter Nils von Schreck findet ihr ihn da und da teilt er eben viele Eindrücke von seinen Filmset-Touren. Die Folge ist an dieser Stelle aber noch nicht zu Ende. Ich habe noch so ein paar spannende Halloween- bzw. Grusel- und Reisen-Verstrickungen für euch entdeckt. Vorher hätte ich noch eine kleine Bitte an euch. Eigentlich sogar zwei. Ja, warum auch nicht, ne? Also ihr würdet mir eine große Freude machen, wenn ihr auf der Streaming-Plattform, auf der ihr gerade hört, zum Beispiel Spotify, die Glocke aktivieren könntet. Dann verpasst ihr ab jetzt nämlich keine Folge mehr. Und wenn ihr eh schon gerade da seid, wäre es absolut fantastisch, wenn ihr mir auch noch eine Bewertung da lassen könntet. Ja, falls das gerade alles nicht passt und ihr denkt, lass mich in Ruhe damit, dann machen wir jetzt mit der Folge weiter. Wir starten mit einer kleinen Quizfrage. Aus welchem Land kommt Halloween ursprünglich? Aus Irland. Ich gebe zu, vor meiner Recherche hätte ich sehr wahrscheinlich USA geantwortet. Aber deswegen, wenn ihr zu Halloween gerne mal verreisen möchtet und dabei das Fest auch mal so ganz ursprünglich erleben wollt, dann ist Irland wirklich der Ort dafür. Und ich würde mal behaupten, auch noch ein kleiner Geheimtipp. Also ich habe das jetzt so noch nicht gehört. Also ich persönlich bin großer Halloween-Fan, muss aber sagen, dafür jetzt extra in die USA zu reisen, das wäre mir auch zu weit. Aber über Irland, es arbeitet in mir. Ich denke mal drüber nach, ob man da mal irgendwie so eine kleine, ja, so eine Themenreise draus machen könnte. Ich bin hier übrigens gerade mal parallel auf irland.com und da geht es eben auch um dieses ganze Halloween-Thema und da ist die Headline direkt Ireland, Home of Halloween. Das sagt schon einiges, oder? Daneben steht übrigens ein Zitat aus dem Telegraph, das ist ja diese große britische Tageszeitung. Und übersetzt steht da, wenn es eine Sache gibt, die die Iren wirklich gut können, dann ist das, sie zu Tode zu erschrecken. Super! Will heißen, die Iren geben rund um Halloween wirklich eventtechnisch alles. Also richtig Vollgas von Partys, Festivals, Paraden, Konzerten, gruseligen Stadtführungen. Ihr werdet da alles finden. Übrigens auch ganz interessant zu sehen, wie Halloween überhaupt entstanden ist. Heute ist es ja wirklich sehr eng mit Allerheiligen verbunden, also Halloween ist ja ein Tag vor Allerheiligen. Aber als Halloween entstanden ist, da war es tatsächlich noch vor dem Christentum. In Irland zur Zeit der Kelten, da hat man am 31. Oktober das Samhain-Fest veranstaltet. Also da wurde gefeiert, dass die Ernte endlich eingeholt wurde, der Beginn der kalten Jahreszeit, der Start ins neue Kalenderjahr und das ist der springende Punkt, man glaubte, dass man an diesem Tag Kontakt ins Reich der Toten aufbauen kann. Beziehungsweise, dass sich die Toten auf die Suche nach den Lebenden machten, die im nächsten Jahr sterben sollten. Tja, und da wollte man als Lebender natürlich nicht erwischt werden und zur Abschreckung hat man sich selber furchterregende Kostüme angezogen und ist nachts durch die Straßen gerannt. Ja, und jetzt wird's interessant. Vor die eigenen Häuser hat man kleine Gaben gestellt, um die Toten zu besänftigen, quasi um sie von ihren Untaten abzuhalten. Klassischer Fall von Erpressung, wenn ihr mich fragt. Nein, und das ist quasi der Ursprung dessen, weshalb Kinder auch heutzutage noch durch die Straßen laufen und Süßigkeiten einsammeln. Aber ihr merkt, Stand jetzt haben wir noch ein komplett unchristliches Fest. was sich im 9. Jahrhundert aber ändert. Da wurde Halloween nämlich christianisiert. Ja, das ist wirklich ein Wort. Ich habe das jetzt in mehreren Internetartikeln gelesen. Die Christianisierung von Halloween. Und durch diese Christianisierung hat Halloween auch erst seinen eigentlichen Namen bekommen. Im Britischen heißt Allerheiligen All Hallows Day. So, und der Abend vor Allerheiligen, den hat man den All Hallows Eve genannt. All Hallows Eve klingt ja schon so ein bisschen wie Halloween und daraus ist dann irgendwann eben auch Halloween entstanden. Und vielleicht noch als letzten Zusatz, die irischen Einwanderer in den USA, die haben ihre Bräuche mitgebracht natürlich, haben sie da aber nochmal ordentlich ausgeschmückt und erweitert und daraus ist eben dieses heutige USA-Party-Event Halloween entstanden. Ja, hat aber eigentlich irische Wurzeln. Ich persönlich bin ja großer Halloween-Fan, weil ich dieses Gefühl des Gruselns und des Unheimlichen irgendwie total gerne mag. Und für mich hat Halloween auch so diese perfekte Mischung aus Gemütlichkeit, also Kerzen, Kürbisse, dunkle Jahreszeit und schaurig. Also es ist so eine ganz besondere Mischung. Halloween-Fans, die gerade zuhören, wissen, was ich meine. Aber auch ganz unabhängig von Halloween gibt es ganz viele Menschen, die sich irgendwie fürs Gruseln faszinieren können. Und daraus hat sich in den letzten Jahren wirklich ein komplett neuer Tourismuszweig etabliert. Habt ihr schon mal was von Dark Tourism oder zu Deutsch dunklem Tourismus gehört? Also statt an schöne Orte zu reisen, reisen Menschen hier an Orte, an denen irgendwas Schlimmes, was Dunkles, was Böses passiert ist. Und das ist tatsächlich ein ganz schön weites Feld. Also das fängt an mit Orten wie Alcatraz, also dieses alte Gefängnis vor San Francisco, oder die Pariser Katakomben mit den vielen Totenköpfen. Es gibt so ein altes Schloss in Rumänien, Schloss Bran nennt sich das. Das ist angeblich das Schloss von Graf Dracula. Da reisen viele Menschen hin. Es gibt Haunted Houses, also Häuser, in denen es angeblich spuken soll. Und. Das ist alles noch so, würde ich sagen, der nette Bereich. Dark Tourism kann jetzt aber eben auch wesentlich extremer ausfallen. Und nicht selten hagelt es dafür dann auch ordentlich Kritik. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Es gibt Menschen, die für den Kick an alte Kriegsschauplätze reisen, die sich Massengräber angucken, die an Orte fahren, an denen es Naturkatastrophen gab. Oder nach der Atomkatastrophe gab es viele Menschen, die unbedingt mal nach Fukushima wollten. Andere reisen in verwüstete Tsunami-Regionen. Ihr merkt, das sind jetzt alles Fälle, über die man wirklich diskutieren kann. Ist das jetzt noch irgendwie als geschichtliches Interesse zu bewerten oder eigentlich absolute Sensationslust. Und dann kann ich auch absolut verstehen, wenn man sagt, diese Art von Reisen sind verwerflich und davon ist absolut abzuraten. Also, ich wollte es der Vollständigkeit halber auch mal erwähnt haben, jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, aber das ist eben auch eine Seite des Dark Tourism. Und jetzt driften wir mal wieder so ein bisschen ins Positive. Ich habe mir nämlich überlegt, gibt es irgendeinen Ort, den ich euch noch empfehlen kann, der gruselig ist, den man super bereisen kann, der Spaß macht? Und mir ist was richtig Gutes eingefallen, und zwar Geisterstädte, auch bekannt als Ghost Towns. Ich selbst war nämlich mal in einer Geisterstadt namens Bodie. Die liegt in Kalifornien, östlich der Sierra Nevada, so ungefähr auf Höhe von San Francisco. Und ich habe das als super faszinierend in Erinnerung. Kurz zur Erklärung, Bodie ist zur Zeit des Goldrausches entstanden, also gegründet 1876. Und zu Hochzeiten lebten hier ungefähr 10.000 Menschen. Viele haben in Bergwerken und Minen gearbeitet. Und heute, das ist das Schöne, existieren eben immer noch ungefähr 100 der einst weit über 2.000 Gebäude. Aber immerhin, das liegt wohl an der geringen Luftfeuchtigkeit, dass diese 100 Gebäude und auch Autos immer noch recht gut erhalten sind. Und deswegen gilt Bodie heute als besterhaltene Geisterstadt der USA. Und da durchzulaufen, das ist echt ein Erlebnis. Also die Gebäude, die sind alle aus Holz und es sieht einfach genauso aus, wie man sich den Wilden Westen vorstellt. Ihr habt das Gefühl, ihr seid zurückversetzt in der Zeit, zur Zeit des Wilden Westens. Und dann könnt ihr durch diese Stadt laufen, ihr könnt in viele der Häuser reinschauen, ihr könnt da teilweise sogar reingehen. Und ich erinnere mich noch, da steht ein altes Hotel, eine alte Schule, in die Kirche konnte man rein, es gab eine Bank, einen Saloon, ganz unterschiedliche Minengebäude, bis hin zu einer Tankstelle, ein Friedhof, Autos, in die du auch nochmal reinklettern kannst. Also es ist unglaublich gut erhalten. Und ganz typisch für den Goldrausch war es ja auch, dass so schnell wie die Städte aus dem Boden gesprossen sind, so schnell wurden sie auch wieder verlassen, als der Goldrausch zu Ende war. Und dieses Gefühl hängt eben auch noch so ein bisschen in der Luft. Also es fühlt sich so an, als hätten die Menschen wirklich von einem auf dem anderen Tag diese Stadt verlassen. Also die Häuser sind teilweise noch voll möbliert, da hängen noch Gardinen, da steht teilweise noch das Geschirr auf dem Tisch. Genauso wie es hinterlassen wurde, natürlich mit einer zentimeterdicken Staubschicht, alles andere wäre ja auch nicht authentisch. Die Autos stehen noch an den Stellen, an denen sie geparkt wurden. Einen besseren geschichtlichen Einblick in eine andere Zeit könnt ihr gar nicht bekommen als in dieser Geisterstadt. Da kann kein Museum der Welt mithalten. Und ich habe mir jetzt einfach mal spaßeshalber den Wikipedia-Artikel dazu durchgelesen. Und finde, der beschreibt den Charme dieser Stadt, den man auch heute noch spürt, eigentlich ganz gut. Also, in Bodie gab es während der Blütezeit der Stadt 65 Saloons entlang der Hauptstraße, zahlreiche Bordelle, ein Chinesenviertel mit taoistischem Tempel und einer Opiumhöhle, eine Eisenbahn, mehrere Zeitungen, 7 Brauereien und Kirchen verschiedener Religionen. Aber auch das Verbrechen hielt Einzug. Morde, Überfälle und Postkutschenraube waren beinahe an der Tagesordnung. Bodie genoss einen sehr schlechten Ruf und galt in der Zeit als eine der wildesten und gesetzlosesten Städte des Westens. Ja, und die könnt ihr euch heutzutage noch angucken. Also falls ich euch jetzt allgemein Lust auf Geisterstädte gemacht habe oder im Speziellen auf Bodie, Moment, dann habe ich hier noch 2 Infos. Also, Bodie ist ganzjährig geöffnet. Eintritt kostet $8, aber, auch wenn das jetzt irgendwie sehr touristisch klingt, ich fand das Erlebnis gar nicht touristisch. Als ich da vor ein paar Jahren war, waren wir da fast alleine. Es gab keinen Souvenirshop oder so. Liegt auch ein bisschen daran, dass die Anfahrt nicht super bequem ist. Also du fährst zum Schluss schon nur noch über so eine Schotterpiste. Also ich könnte mir vorstellen, da hat auch nicht jeder Lust noch hinzugurken. Liegt ein bisschen fernab. Aber so muss eine Geisterstadt doch auch sein, oder? Und mit diesem absoluten Herzenstipp möchte ich die Halloween-Spezialfolge jetzt auch abschließen. Es hat mir wirklich großen Spaß gemacht, über all diese Themen zu sprechen, vor allem mit Nils. Nochmal ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Vielen Dank aber auch an euch, die bis hierhin zugehört haben. Ja, ihr habt es wahrscheinlich auch gehört, ich bin ein bisschen angeschlagen. Klinge daher nicht wie immer, aber ihr wisst es selber, bei der Jahreszeit Bus und Bahn zu fahren und dabei gesund zu bleiben, das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Ich hoffe, dass ich jetzt danach für den Winter erstmal durch bin. Also nächstes Mal wieder mit normaler Stimme. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Und bis dahin würde ich mich total freuen, von euch auf Instagram zu lesen. Also schreibt mir gerne mit Anmerkungen, mit Themenwünschen. Wir können auch mal über ein Thema diskutieren, also vielleicht seht ihr den einen oder anderen Aspekt ja auch ganz anders als ich. Dann immer her damit, ich freue mich. Das macht es ja auch eigentlich erst interessant, wenn man mal ein bisschen diskutieren kann. Also, alles Gute für euch und bevor ich es vergesse, Happy Halloween! Macht's gut!